Wer von euch guckt Olympia? Keiner. Ja, also wir haben uns ab und zu mal, also ganz gucke ich das auch nicht, aber ab und zu mal gucken wir da tatsächlich mal rein. Wir haben die männlichen Eiskunstläufer, die letzten 5 Läufer, glaube ich, gesehen. Und der Reporter sagte so von wegen, ja, jetzt kommt einer, der ist ein aufstrebender Star. Der hat eine super Kür dahingelegt, hat richtig viele Punkte gekriegt. Und jetzt kommen aber die ihn noch vom Thron stoßen können. Also zu der Zeit war dann der Ukrainer auf dem ersten Platz. Und dann kamen aber noch 4 andere. Unter anderem der Superstar, der einen vierfachen Axel springen sollte und so weiter. Ich glaube, das kann kaum einer sonst. Keine Ahnung. So viel kenne ich mich dann nämlich nicht aus. Und der ist 3-mal gestürzt, hat seinen vierfachen Axel nicht gesprungen. Der Reporter sagte, der ist alle. Der hat zu viele Wettbewerbe vorher schon gemacht. Der kann einfach nicht mehr. Der hat entsprechend wenig Punktzahl gekriegt, ist auf den 8. Platz abgerutscht. Könnte man eigentlich Gnade walten lassen? Doch, der hat mit Sicherheit trainiert, ohne Ende. Könnte man da nicht Gnade walten lassen und sagen, der ist doch eigentlich sonst, wenn man da Gnade walten lässt und da nicht wirklich ehrlich ist, dann ist das ungerecht für die anderen. Ungerecht für den Ukrainer, der eine super Kur dahingelegt hat. Der nicht, ach, Kasachstan, entschuldige, ja, genau, ist auch dahin. Ja, genau, ja. Der hat eine super Kur dahingelegt, der ist nicht gestürzt, ja, der hat sein Programm durchgezogen. Das wäre ungerecht, oder? Ja, obwohl wir eigentlich so vom Gefühl her, der war wirklich richtig fertig und enttäuscht. Ja, Paulus vergleicht uns Christen mit Sportlern. 1. Korinther 9, Vers 25 steht, jeder Wettkämpfer verzichtet auf viele Dinge, nur um einen vergänglichen Siegeskranz zu bekommen. Oder eine goldene Medaille. Wir aber werden einen unvergänglichen erhalten. Und wenn ihr das im Zusammenhang noch ein bisschen lest, ja, die Sportler, die verzichten auf richtig viel. Wenn die, ich weiß nicht, wie oft die trainieren in der Woche, ja, die verzichten auf leckere Steaks, um wirklich ihren Körper so zu haben, wie er sein muss und so weiter und so fort. Die verzichten auf Urlaub, die trainieren und trainieren und trainieren. Die kennen kaum was anderes. Verzichten auf Freundschaften und so weiter, nur damit sie den Siegeskranz kriegen. Wie ernst nehmen wir unser Christsein? Hoffen wir darauf, dass Gott vielleicht es nicht ganz so ernst nimmt am Ende? Dass er Gnade walten lässt? Jedenfalls bei uns ein Auge zudrückt. Denken wir nicht manchmal so? Bei uns könnte er doch ein Auge zudrücken. Wir sind doch so gut. Wir leben ja schließlich im Neuen Testament. Ne? Da ist doch Gnade. Da steht Gnade im Mittelpunkt und nicht Gerechtigkeit. Stimmt das so? Heute geht es um Gottes Gerechtigkeit. Und der erste Teil heißt, Strafe muss sein. Wir gucken mal ins Alte Testament. Mancher empfindet ja tatsächlich das Alte Testament, da ist Gott so brutal, da ist er hart, da werden Strafen ausgesprochen, da müssen Menschen sterben und so weiter. Ne? Manch einer empfindet so, Altes Testament ist ein Gott ein ganz anderer, als wir ihn im Neuen Testament wahrnehmen. Im Neuen Testament steht Jesus gnädig und barmherzig, tritt er auf. Tja, andererseits wissen wir, dass Gott immer derselbe ist. Im Hebräer steht, ja, Jesus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Und Jesus war auch schon bei der Schöpfung dabei. Er ist nicht erst im Neuen Testament aufgetaucht. Nein, er war schon immer dabei. Und Jesus ist Gott gleich. Also war er auch immer schon, wie auch im Alten Testament, immer der Gleiche. Das passt für uns so rein, manchmal so vom Empfinden her nicht gut zusammen. Und wir gucken uns jetzt auch mal ein drastisches Beispiel aus dem AT an. Ich erkläre es ein bisschen, damit wir da reinkommen in die Geschichte. Ich weiß, manche kennen die schon, aber wer es noch nicht kennt, der soll auch mit dran teilhaben können. Das Volk Israel hatte von Gott versprochen, ein Land versprochen bekommen. Und nach langer, langer Zeit, die Vorgeschichte lasse ich jetzt mal weg, stehen sie vor diesem Land und sollen es einnehmen. Gott hat gesagt, so kämpft, nehmt diese Städte ein und so weiter. Und sie stehen vor der ersten Stadt, einer großen Stadt mit Riesenmauern drumherum, Jericho. Ja? Und Gott gibt, bevor sie diese Stadt angreifen, gibt er noch ein paar Anweisungen. Josua 6, 18 bis 19. Hütet euch davor, irgendetwas von dem Gebannten zu begehren und an euch zu nehmen. Sonst bringt ihr das Lager Israels unter den Bann und stürzt es ins Verderben. Alles Gold und Silber und alle Gegenstände aus Bronze und Eisen sind für Jahwe bestimmt und kommen in den Schatz seines Heiligtums. Vielleicht ein bisschen zur Begrifflichkeit. Wir kennen heute, Bann kennen wir eigentlich gar nicht mehr, ne? Ist eigentlich für uns so ein Begriff, der, wo wir nicht ganz so viel mit anfangen können. Bann ist mit eins der schärfsten Dinge. Wenn Gott sagt, das gehört mir, dann gehört es ihm und dann darf es niemand anrühren. Ja, wer unter den Bann kommt, der ist schon verurteilt und bestraft. Ja, also der kann das auch nicht wieder rückgängig machen. Das ist also wirklich eins der Dinge, die man überhaupt nicht machen darf. Ja, so, das nur mal so vom Verständnis vom Bann her. Und dass Gott Jahwe heißt, er wird hier genannt, also er beansprucht, und das sagt er hier in aller Deutlichkeit, alles Edelmetall, was ihr in Jericho findet, das gehört mir. Das beanspruche ich für mich, das sollt ihr in das Heiligtum reintun und da gehört es denn noch, niemand darf es nehmen. Alles andere, es gibt ja noch viele andere wertvolle Sachen, die dürft ihr selber behalten, ja, alles was an Vieh da ist und so weiter, es gibt, also die waren wirklich, war genügend da, aber das bitte nicht. Wenn wir so an die Zeit ganz zu Anfang denken, als Gott den Menschen geschaffen hat, könnt ihr euch daran erinnern? Der ganze Garten steht voller Bäume und ganz viele Früchte. Nur ein einziger, den dürft ihr nicht nehmen. Kommen wir uns irgendwie bekannt vor, ne? Ja. Und genauso ähnlich ist es hier auch passiert. Dieses an die Seite tun, dieses Heil, also dieses diese wertvollen Metalle an die Seite tun, das ist übrigens heiligen, absondern. Die gehören euch nicht, die werden abgesondert für Gott, die gehören Gott alleine. Ja, nur mal so als Beispiel, genau. So weit, so gut, allen war das klar, alle haben das gehört, diese Anordnung. Und Jericho wird eingenommen, lohnt sich diese Geschichte mal zu lesen, wie das passiert. Und sie machen es genau so. Und bald darauf ziehen sie zur nächsten Stadt, weil das Land ist groß, es sind noch viele Städte einzunehmen. Und die nächste Stadt ist klein, da sind keine Mauern, ja, sind wenig Leute drin. Und alle denken, Josua denkt auch als Leiter, ist ja kein Problem, da brauchen wir gar nicht so viele Leute hinschicken. Ja, das schaffen wir so mit links. Und er schickt seine Mannschaft los. Und erschreckenderweise sind die anderen stärker als sie. 36 Mann von den Israeliten sterben. In Jericho ist keiner gestorben. Ja? Von den Israeliten keiner gestorben, muss ich dazu sagen. Aber hier in dieser anderen Stadt, 36 Mann fallen und sie erleiden eine erschreckende Niederlage. Und denkt, was ist jetzt passiert? Jericho, diese große Stadt haben wir eingenommen und hier bei Ai, da versagen wir so jämmerlich. Und sie schreien, Josua schreit zum Herrn. Und der antwortet, Josua 7, 10 bis 13. Da sagte Jahwe zu Josua, steh auf. Warum liegst du hier auf dem Boden? Israel hat gesündigt. Das Volk hat den Bund gebrochen, den ich mit ihm geschlossen habe. Sie haben etwas von dem Gebannten genommen. Sie haben es gestohlen und heimlich bei sich versteckt. Die Israeliten werden ihren Feinden nicht mehr standhalten können. Sie werden vor ihnen fliehen müssen, denn sie selbst sind zum Bann geworden. Ich werde nicht mehr mit euch sein, wenn ihr nicht alles, was ihr aus dem Gebannten genommen habt, vernichtet. Steh auf und sorge dafür, dass das Volk sich heiligt. Befiehl ihnen, heiligt euch für morgen, denn so spricht Jahwe, Israels Gott. Gebanntes ist in deinem Besitz, Israel. Du wirst vor deinen Feinden nicht bestehen können, bis du das Gebannte aus seiner Mitte entfernt hast. Wow. Hartes Wort. Offensichtlich, und das wusste Josua nicht, offensichtlich hatte irgendjemand aus dem Volk sich an dem vergriffen, was Gott gesagt hat, das gehört mir. Und Gott nimmt hier das ganze Volk in die Pflicht, obwohl ja nur einer gesündigt hatte. Aber Gott nimmt das ganze Volk in die Pflicht. Solange das nicht in Ordnung, was heißt, ist das eine Strafe für dieses Volk jetzt? Ja, müssen jetzt alle darunter leiden, bloß weil einer gesündigt hat? Ja, sie müssen alle darunter leiden, aber das ist keine Strafe, das ist die Konsequenz. Sie sind Gott ungehorsam gewesen und wenn es nur einer ist, sie sind Gott ungehorsam gewesen und Gott kann nicht mehr in ihrer Mitte sein. Sie sind selbst zum Bann geworden, das heißt, Gott kann sich ihnen nicht mehr nahen. Ja, sie sind unrein geworden, sündig geworden. Durch einen wird das ganze Volk so. Und deswegen, weil Gott nicht mehr mit ihnen sein kann, können sie auch nicht mehr siegen, können sie nicht mehr vor dem Feind bestehen. Sie sind nämlich eigentlich nicht die Armee gewesen, sie waren nicht trainiert, sie waren eigentlich keine Soldaten. Sie haben nur immer gewonnen, weil Gott mit ihnen war. So. Und wenn Gott sich zurückzieht, dann haben sie keine Chance. Und genau das sagt er ihnen jetzt hier. Das ist die Konsequenz, weil ein einziger gesündigt hat. Also schafft den aus der Mitte heraus und dann bin ich wieder mit euch. Das sind ganz schön drastische Folgen, ne? Es geht weiter. Der Schuldige wird gefunden. Ich überspringe das jetzt ein bisschen. Der Schuldige wird gefunden. Er meldet sich nicht von sich aus. Gott muss erst eingreifen. Gott muss das erst aufdecken. Und erst als er nicht mehr ausweichen kann, als er dasteht und das letzte Los fällt auf ihn, verheimlicht er es nicht, sondern da gesteht Achan den Diebstahl. Und dann spricht Josua das Urteil. Josua 7, Verse 25 bis 26. Dort sagte Josua, so wie du uns ins Unglück gebracht hast, wird Jahwe heute dich ins Unglück bringen. Und dann steinigte ganz Israel ihn und alles, was zu ihm gehörte. Anschließend verbrannten sie alles und errichteten einen großen Steinhaufen darüber, der noch heute zu sehen ist. Also heute bezieht sich nicht auf heute, sondern auf den, der das damals geschrieben hat. Nur, dass wir das einordnen können. Der noch heute zu sehen ist. Da ließ Jahwe von seinem glühenden Zorn ab. Und bis heute nennt man diesen Ort deshalb Tal Achor, Unglückstal. Das ist so ein Beispiel dafür, warum wir das Alte Testament als brutal und hart empfinden, ne? Hätte man da nicht anders handeln können? Hätte man da nicht Gnade haben können? Für uns klingt diese Strafe hart und unbarmherzig, oder? Geht euch das nicht so? Machen wir uns mal bewusst, was Achan gemacht hat. Achan hat Gott bestohlen. Und das war kein Kavaliersdelikt. Das war nicht aus Versehen passiert. Er hat aus Gier gehandelt. Und er hatte genauso wie alle anderen auch das Gebot Gottes gehört. Er wusste, was er tut. Er hat das bewusst getan. Und indem er das angerührt hat, was Gott für sich haben wollte, hat er seine Autorität infrage gestellt. Er hat Gott nicht als Gott geachtet. Als den Herrn der Herren, als Gott, den Allmächtigen. Wie kann ich Gott dem Allmächtigen bestehlen? Wie komme ich auf so eine Idee? Aber er hat nicht damit gerechnet, dass Gott gerecht ist und dass das Strafe nach sich zieht. Und Gott kann an dieser Stelle, er kann nicht anders. Er muss hier Gerechtigkeit walten lassen. Er muss klar sagen, so das habe ich euch vorher angedroht und das ziehe ich jetzt auch durch. Es geht nicht anders. Was würde passieren, wenn Gott das nicht gemacht hätte? Gott würde seine ganze Autorität verlieren. Wenn Gott sagt, so ist es und das ist die Strafe dafür und Gott tut das nicht, wer glaubt dann ihm noch? Wer glaubt denn dann noch an ihn und sagt so, er ist doch wahr, Was er sagt, das tut er auch. Egal in welcher Hinsicht, im Negativen genauso wie im Positiven. Auf Gott kann man sich verlassen. Amen. Er ist zuverlässig in seinem Wort. Das, was er sagt, hält er auch. Und das geht für beides. Gott würde nicht Gott sein, wenn er das nicht wirklich bis ins Letzte tut, was er vorher sagt. So, die Tat von Achan hat Konsequenzen. Nicht allein für Achan, das war keine Sache nur für ihn. Er hatte vorher gehört, wenn es einer tut, dann wird das ganze Volk im Grunde genommen ungnädig vor, beziehungsweise zieht sich von Gott zurück oder Gott zieht sich vom Volk zurück. Es hatte nicht allein nur was mit Achan zu tun. War keine persönliche Sache, sondern es hatte für das ganze Volk Konsequenzen. 36 Mann mussten deswegen sterben, weil er gierig war, weil er Gold haben wollte. Und einen Mantel hat er noch mitgenommen, einen kostbaren. Gott zog sich zurück. Das ganze Volk war in dem Moment ohne Schutz. Welche Konsequenzen für die Tat eines einzigen Mannes? Und weil alle unter diesen Folgen zu leiden hatten, nimmt Gott auch alle in die Pflicht. Er sagt nicht so, das ist eine Sache zwischen mir und Achan. Nein, er nimmt das ganze Volk in Pflicht und sagt, kümmert euch darum. Es ist eure Aufgabe. Ja? Eure Verantwortung, den Schaden wieder gut zu machen. Also schafft das Böse aus eurer Mitte hinweg. Hätte da nicht ein Opfer ausgereicht? Gott hat doch selber Opfer eingeführt mit dem Volk. Es passiert ja mal, dass man was falsch macht. Und Gott wollte, das war ja nie seine Absicht, Menschen umzubringen, weil sie falsch gehandelt haben. Deswegen hat er diesen ganzen Opferkult eingeführt. Aber wenn ihr das mal genau nachlest, diese Sündopfer, die Gott eingeführt hat, das war für die Sünde, die aus Versehen passiert ist. Die unabsichtlich passiert ist. Natürlich passiert uns immer wieder was. Und dafür war diese Sünde gedacht, also diese Opfer gedacht, die wurden dadurch vergeben. Aber wer absichtlich, also bewusst ganz Gott beklaut oder was auch immer, der musste seine Strafe erleiden. Achan hat aus Gier gehandelt und bewusst das Gebot Gottes missachtet. Und darauf stand die Todesstrafe. Und die hat das Volk dann ausgeführt. Und das klingt für uns brutal, aber dadurch ist das Böse aus ihrer Mitte entfernt worden. Und es entstand im Volk eine Gottesfurcht. Nicht Furcht vor Gott, aber sie haben Gott wieder als den gesehen, der er ist, den allmächtige Gott. In seiner Größe, in seiner Herrlichkeit, auch in seiner Macht. Ist das im Neuen Testament anders? Was würdet ihr so spontan sagen? Ja oder nein? Neues Testament ist anders. Ich habe eigentlich schon Nein gehört. Ja, ich würde auch Nein sagen. Ich begründe das auch. Ich begründe auch. Nein, im Neuen Testament ist das nichts anderes. Was hat Jesus gesagt, als er gekommen ist? Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, sondern zu erfüllen. Das ist ein Unterschied. Es ist nichts anderes. Es hat sich nichts geändert in dem Sinne. Wenn es anders wäre, hätte Gott sich geändert. Aber wenn Gott je nach Laune, nach Umständen oder nach der Zeit sich ändern würde, wäre er dann noch Gott? Wäre er dann noch heilig? Wäre er dann noch gerecht? Wäre er dann noch glaubwürdig? Hat Gott heute gute Laune? Ist er gnädig? Oder ist er heute böse auf mich? Worauf könnten wir uns denn verlassen? Ich bin froh, dass Gott so ist, wie er ist und immer gleich. Wo bliebe die Gerechtigkeit, wenn er mit Achan anders umgehen würde als mit uns? Wo bliebe die Gerechtigkeit? Dann könnte Achan irgendwann zu Gott sagen, so mit mich hast du bis zum Tode steinigen lassen und denen vergibst du das einfach so? Wir wissen auch, was in der Bibel steht, im Römerbrief, ne? Römerbrief, Kapitel 6, Vers 23, was steht da? Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist genau dasselbe. Die Strafe für Sünde ist der Tod. Und das steht im Neuen Testament. Der Römerbrief steht nun mal im Neuen Testament. Und wir lesen im Neuen Testament ein ganz ähnliches Beispiel wie Achan. Als die erste Gemeinde in Jerusalem entstand, Jesus war aufgefahren und der Heilige Geist ist gefallen und Petrus predigt und die Gemeinde entsteht. So, die Gemeinde entstand und ganz, ganz viele schlossen sich der Gemeinde an. Es waren viele, viele Mitglieder. Und viele, die haben sich so hingegeben, die waren so begeistert von Jesus, die sagen so, ich bin sogar bereit, mein Land, sogar mein Haus zu verkaufen, um es der Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Das heißt, das war wirklich so eine Lebensgemeinschaft, die haben füreinander gesorgt, die reich waren, die haben gegeben und die arm waren, die durften nehmen. Also es war eine richtig tolle Gemeinschaft miteinander. Und da waren viele, die das gemacht haben und es gab auch ein Ehepaar, die haben gesagt, okay, wir machen das auch. Ja, wir verkaufen unser Land und wir geben das Geld. Aber sie haben gesagt, nicht alles. Ein bisschen behalten wir für uns. Ist ja auch in Ordnung. Ist ja nichts dagegen einzuwenden. Kann man ja sagen. Aber sie wollten trotzdem als die dastehen, genau wie die anderen auch. Wir haben alles gegeben. Wir sind ja so toll. Okay. Der Mann kommt zu Petrus und Petrus konfrontiert ihn und sagt, war das wirklich die ganze Summe? Und der Mann sagt, ja, das war die ganze Summe. Und der Mann fällt um und ist tot. Kurze Zeit später kommt seine Ehefrau, auch zu Petrus. Und das lese ich jetzt mal. Apostelgeschichte 5, 8 bis 10. Sag mir, fragte Petrus sie, habt ihr das Grundstück für diesen Betrag hier verkauft? Ja, erwiderte sie, das ist der Betrag. Da sagte Petrus, warum habt ihr euch nur verabredet, den Geist des Herrn zu versuchen? Hörst du die Schritte? Die, die deinen Mann begraben haben, stehen schon vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Im selben Augenblick brach Sapphira zusammen und starb. Als die jungen Männer hereinkamen, sahen sie ihren Leichnam auf dem Boden vor Petrus liegen. Sie trugen auch sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Die beiden wurden nicht gesteinigt. Da hat nicht das Volk das Urteil gefällt, sondern das hat Gott selbst getan. Ja, da hat keiner Hand angelegt, keiner die Todesstrafe vollzogen, sondern Gott selber hat Hand angelegt. Warum? Ich habe doch eben gesagt, sie hätten ja nehmen dürfen. Wo lag das Problem? Sie haben gelogen und sie haben Gott etwas weggenommen. Sie haben es Gott gegeben, also sie haben gesagt, sie geben alles Gott und haben trotzdem etwas davon weggenommen. Wenn ich etwas Gott weihe, wenn ich sage, das gehört dir, dann darf ich nicht einfach da was von wegnehmen und sagen, nee, das ist aber, bleibt aber meins. Ich denk mal an den Zehnten, wenn was im Maleachi drin steht. Der Zehnte gehört nicht mir. Habt ihr immer so gesehen, ne? Wir geben etwas von meinem, was ich empfangen habe, was ich verdient habe, mein Einkommen, da gebe ich den zehnten Teil von Gott. Gnädigerweise, oder? Ich will das jetzt nicht irgendwie lächerlich machen. Nein, ich gebe ihm was, weil er mich gut versorgt. Aber das ist falsch. Gott hat von vornherein gesagt, ich werde euch segnen. Aber der zehnte Teil gehört mir. Der gehört mir. Ich gebe nur das, was ihm gehört. Das gebe ich. Nur mal so als Erinnerung. Das ist hier ähnlich. Sie haben gesagt, du, das gehört alles dir, aber sie haben etwas weggenommen. Und Gott zu bestehlen, ist keine gute Idee. Haben wir bei Achan eben schon gesehen. Und Gott handelt. Gott lässt das nicht zu. Ich weiß, das macht er nicht immer so, aber hier in diesem Fall setze ich ein ganz klares Zeichen, so, ich lasse mich nicht bestehen. Und was war die Folge davon? Eine große Gottesfurcht kam über die Gemeinde. Sie haben Gott wieder als Gott, als den Heiligen gesehen. Nicht den, den wir fürchten müssen. Sie haben die ganze Geschichte mit Jesus miterlebt. Sie haben gesehen, wie Jesus für sie gestorben ist. Sie wussten um die Gnade, die Jesus gibt. Und dennoch, Gott bleibt heilig und er lässt sich nichts wegnehmen. So, Gott lässt sich nicht zum Narren machen. Der ist heilig und er ist gerecht. Und nur dann, wenn er seine Gerechtigkeit und seine Wahrheit konsequent durchsetzt, ist es möglich, in Frieden und in Ordnung miteinander zu leben. Wenn wir uns Gott nicht unterordnen, dann macht jeder, was er will. Gott hat Ordnung gegeben und die können wir halten. Ja, so. Sünde führt immer zu Streit und Chaos, zu Unordnung. Deswegen sagt er immer wieder, heiligt euch, lasst die Sünde sein. Kommt zu mir, gibt sie mir ab, lasst sie sein. Weil Sünde wird immer Schaden hervorrufen. Okay. Warum erzähle ich das jetzt in aller Ausführlichkeit? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns daran erinnern, dass Gott gerecht ist. Und dass Sünde bestraft werden muss. Dass, wenn Sünde getilgt werden soll, muss jemand sterben. Da kommen wir nicht drum weg. Und ich glaube, das ist gut, sich das immer wieder vor Augen zu führen, damit wir den Maßstab nicht einfach absenken und sagen, ja, wir können ja auch gnädig sein. Das ist deswegen meinte ich das zu Anfang. Ja, klar, also ich habe echt Mitleid mit diesem Eisdunstläufer gehabt, der sich Stunden um Wochen und Jahre bemüht hat, um diese Goldmedaille zu gewinnen. Und alle waren fest davon überzeugt, er gewinnt das. Und dann stürzt er zweimal und diese ganze Hoffnung ist dahin. Ich hätte ihm das gegönnt. Aber das wäre ungerecht. Das geht nicht, das funktioniert nicht. So. Gerechtigkeit bedeutet, Sünde wird mit dem Tod bestraft. Was bedeutet Liebe? Seine Liebe bietet er denen an, die ihre Schuld zugeben und ehrlich bereuen. Für die ist er bereit, die Strafe selbst zu ertragen und sie auf sich zu nehmen. Sie wird nicht erlassen, sondern er selbst leidet darunter. Und das müssen wir uns wieder vor Augen führen. Sie wird nicht erlassen. Sie wird uns erlassen. Aber Jesus leidet darunter. Er muss sie ertragen. Jesaja 53, 5-6. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld. Ihn wegen unserer Sünde gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz. Und wir sind durch seine Striemen geheilt. Wie Schafe haben wir uns alle verirrt. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihm lud Jahwe unsere ganze Schuld auf. Der Sohn Gottes ist gekommen, um die Todesstrafe für mich zu erleiden. Er ist für dich gestorben, damit du nicht hingerichtet wirst. Gott will nicht, dass du hingerichtet wirst. Deswegen hat Gott sich hinrichten lassen. Gottes Sohn. Und damit erfüllt er Gottes Gerechtigkeit. Das ist Gnade. Gnade heißt nicht, ich mache die Augen zu und gucke die Sünde nicht an. Gnade heißt, ich nehme die Strafe auf mich. Das ist Gnade. Du bist frei. Und du darfst leben. Aber lass uns nie vergessen, dass diese Gnade Jesus das Leben kostete. Und dann wird uns wieder bewusst, was Sünde eigentlich ist und was Sünde mit uns macht. Dass wir Sünde nicht verharmlosen. Sünde tötet. Gnade macht Sünde nicht harmlos. Sie gibt dir eine neue Chance. Ein weiteres Beispiel. Ehebruch gehört nicht zu den harmlosen Sünden, sondern zu den Sünden, auf die damals die Todesstrafe galt. Zur Zeit Jesu wurden Ehebrecher getötet. Die wurden auch so wie bei Achan gesteinigt. Ja, das Volk nahm Steine und warf so lange demjenigen die Steine an den Körper, aufs Gesicht, überall, wo sie getroffen haben, bis der Tod war. Eine Frau auf frischer Tat ertappt, wird zu Jesus gebracht. Und Jesus soll dieses einzig mögliche Urteil fällen, was das Gesetz hergibt. Habe ich eben gerade gesagt. Und Jesus schweigt. Johannes 8, 7 bis 11. Doch sie ließen nicht locker und wiederholten ihre Frage. Schließlich richtete er sich auf und sagte, wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein werfen. Und dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, zog sich einer nach dem anderen zurück, die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Er richtete sich wieder auf und sagte, Frau, wo sind Sie hin? Hat keiner dich verurteilt? Keiner, Herr, erwiderte sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen, doch höre auf zu sündigen. Sünde ist nicht harmlos. Sünde tötet dich. Manchmal auch noch andere. Oder wenn du sie bekennst und bereust, dann tötet sie Jesus. Sündige nicht mehr. Töte Jesus nicht nochmal. Vielleicht an dieser Stelle, ja, Jesus ist einmal gestorben, das weiß ich, und er braucht auch nicht wieder ans Kreuz. Aber denk mal drüber nach, wenn Jesus dich sündigen sieht. Das ist so, als wenn du ihn wieder ans Kreuz nagelst. Er erleidet das wieder und er weint über dich. Lass uns Sünde nicht verharmlosen. Lass uns von Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit Ehrfurcht haben. Wer hat das heute Morgen genossen beim Lobpreis und beim Gebet hier? Wer hat die Gegenwart Gottes gespürt? Ist es nicht schön, wirklich in der Gegenwart Gottes zu sein, seine Liebe zu spüren, seine Macht? Ja, Macht bedeutet doch auch, dass er was tut an uns, dass er uns heilt, dass er durch seine Sünden, ja, durch seine Striemen sind wir geheilt. Das ist Gegenwart Gottes, das ist sein Wirken an uns. Also es ist schön. Und Gott will uns in dieser Gegenwart haben. Er will uns begegnen. Er will in unserer Mitte sein. So wie er es heute Morgen gemacht hat. Sünde hindert ihn daran. Deswegen lass uns Sünde nicht verharmlosen. Sünde hindert ihn daran. Ja, wir können ohne ihn leben, aber nicht immer. Nicht ewig. Und uns mangelt so viel, wenn wir Gott nicht in unserer Mitte haben. So, deswegen lass uns die Gerechtigkeit, wirklich Gerechtigkeit Gottes sehen und Ehrfurcht vor ihm haben. Lass uns demütig sein angesichts unserer eigenen Unzulänglichkeit. Lass uns bewusst sein, dass wir es nicht alleine schaffen, dass wir seine Hilfe brauchen. Solange wir denken, ich habe alles im Griff und ich kriege es hin, werden wir scheitern. Immer wieder. Wir werden immer wieder sündigen. Aber wenn wir sagen so, Herr, ich brauche deine Hilfe, dann hilft er. Lass uns dankbar sein für Jesus. Gottes Gerechtigkeit und Liebe in einer Person. Und er allein kann uns die Todesstrafe erlassen. Er will, dass du lebst. Er will, dass du lebst in Ewigkeit. Amen.